SWR aktuell Kontext.
Es ist eine der wenigen absolut positiven Nachwirkungen der Corona-Pandemie, dass damals viele Menschen das Fahrradfahren wiederentdeckt haben, weil die Fitnessstudios geschlossen waren, weil viele aus Sorge vor Ansteckung nicht mehr mit Bus und Bahn gefahren sind oder weil sie einfach etwas für ihre Gesundheit machen wollten. Der Fahrradboom der vergangenen Jahre, der ist zwar etwas abgeflacht, aber geradelt wird immer noch. Manche sind nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten Pause zum ersten Mal wieder aufs Rad gestiegen und mussten sich erst an ungewohnte Technik wie E-Bike oder Scheibenbremsen gewöhnen. Wie sieht es mit der Sicherheit beim Radfahren aus? Und wie wird sich das Fahrrad in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickeln? Für ausführliche Hintergrundberichte nehmen wir uns jeden Tag Zeit in der SWR aktuell Langstrecke. Diese Ausgabe heißt Radfahren. Sicher auf dem Weg in die Zukunft. Ich bin Stefan Eich. Guten Tag.
Ja, eigentlich kann ich es abkürzen, indem ich sage, die kommen mit einem großen Grinsen wieder zurück.
Fahrradhändler Erik Seiter aus Rülsheim in der Südpfalz grinst selbst ausgesprochen breit, wenn er davon erzählt, wie fast alle seiner Kunden auf die erste Probefahrt mit einem E-Bike reagieren. Die allermeisten Fahrräder, die Seiter verkauft, haben inzwischen Motor und Akku. Aber auch das klassische muskelbetriebene Fahrrad, das Biobike, ist noch gefragt.
Es gibt beide Klientels. Die einen möchten sportlich fahren, die fahren ein Gravelbike oder Rennrad. Und da ist die Tendenz deutlich, keinen Strom zu nehmen. Und die anderen wählen bestimmt 60, 70, manchmal auch 80% ein E-Bike.
Bei beiden Arten von Rad ist das Thema Sicherheit enorm wichtig. Schon wenn man auf das Gewicht schaut, wird klar, es bedeutet einen Unterschied, ob 60 bis 80 Kilo Mensch in einer mehr als anderthalb Tonnen schweren Hülle namens Auto unterwegs sind oder ob dieser Mensch eben in Anführungszeichen nur auf 10 bis 20 Kilo Fahrrad sitzt, ohne Seitenaufprallschutz, ohne Gurt und Airbags und ohne Knautschzone. Stürzen oder vom Auto von der Straße gerammt werden, das will niemand, klar. Allerdings läuft dabei vielen vieles schief, sprich viel weniger sicher, als es theoretisch sein könnte. Einer der Gründe ist, dass manche Fahrerinnen und Fahrer die eigenen Fähigkeiten vorsichtig formuliert, sachlich unbeeindruckt von der Realität einschätzen. Es ist kein Zufall, dass zu den Top 10 der abgedroschensten Sprüche der Satz gehört, das ist wie Radfahren, das verlernt man doch nicht. Ganz falsch ist das nicht, denn immerhin ist das Grundprinzip seit Jahrzehnten gleich. Man nimmt erst einen Fuß aufs Pedal, drückt das hinunter, das Rad rollt los und dann kommt der zweite Fuß aufs andere Pedal und irgendwann auf diesem Weg findet auch der Hintern den Weg zum Sattel und Mensch und Fahrrad sind gemeinsam unterwegs. Wie es allerdings dann weitergeht, sicher oder gefährlich, das hängt von Fahrzeug, Fahrkönnen und Fitness ab. Manche Menschen fühlen sich einfach nicht wohl auf dem modernen Rad. Erstens, weil sie den Motor nicht gewohnt sind und auch, weil die heute auch am Fahrrad üblichen Scheibenbremsen stärker zupacken können als die alten Felgenbremsen, sagt Gunnar Fehlau, Fahrradexperte und Journalist beim Pressedienst Fahrrad.
Wer die Rücktrittbremse irgendwie aus den 50ern gewohnt ist, die leidlich funktionierte, aber wenigstens zuverlässig, der wird natürlich mit einer modernen Scheibenbremse erstmal überrascht sein, wie wirkungsvoll die ist. Insofern gilt das, was man ohnehin empfehlen sollte, wenn man ein neues Fahrrad hat, im Schonraum, wie es so schön heißt. Also Sonntagnachmittags auf dem Supermarktparkplatz einfach mal ein paar Runden drehen, mal ein bisschen bremsen, auch mal ein Gefühl dafür bekommen und damit kann man eigentlich sehr, sehr viel erreichen.
Manche machen das, aber längst nicht alle. Und viele bekommen Angst, auch weil sie vielleicht von Freunden immer wieder Schauergeschichten hören. Davon, dass der ein oder andere Bekannte ganz übel über den Lenker geflogen sei, sich überschlagen habe und gestürzt sei, nur weil er mit der vorderen Bremse gebremst habe. Nochmal dazu Fahrradhändler Erik Seiter.
Die meisten Menschen benutzen nicht beide Bremsen, was sie eigentlich sollten. Und die Dosierung ist quasi das Problem. Das heißt, sie reagieren mit der Bremse über, weil sie das gar nicht gewohnt sind, mit höheren Geschwindigkeiten umzugehen.
Viele gehen dann sogar so weit, dass sie aus lauter Angst nur die Bremse am Hinterrad benutzen, sagt der Fahrrad- und E-Bike-Forscher Professor Jürgen Wrede.
Dass der rechte Bremshebel eigentlich sehr viel häufiger betätigt wird als der linke, das merkt man am Bremsverschleiß. Die Hinterradbremsbeläge werden sehr viel öfter getauscht als vorne.
Wrede leitet an der Hochschule Pforzheim das Institute for Smart Bicycle Technology, ISBT. er und seine Kollegen und die Studentinnen und Studenten entwickeln, auch im Zusammenhang mit den Herstellern, Komponenten für zukünftige E-Bikes und auch moderne Fertigungsverfahren für die Fahrradindustrie. Und er sagt, vielleicht hat der falsche Umgang mit den an sich doch recht simpel funktionierenden Fahrradbremsen auch schlicht etwas mit technischer Unwissenheit zu tun.
Es gibt die Vermutung, dass die Leute vielleicht, weil sie Rechtshänder sind, rechts bremsen und gar nicht so genau wissen. Also ich stelle oft die Frage, was passiert denn, wenn ich mit der rechten Hand beim Fahrrad bremse? Und die Leute wissen nicht genau, dass da nur das Hinterrad gebremst wird.
Eine Idee, Radfahrerinnen und Radfahrer von der Sturzangst zu befreien, ist, die Fahrräder mit ABS auszustatten. Ein Vorderrad, das nicht blockiert, rutscht nicht so leicht weg und Radler müssen keine Sorge mehr haben, dass beim Bremsen das Hinterrad abhebt und der Fahrer über den Lenker fliegt. Das Fahrrad ABS gibt es inzwischen von mindestens 2 Herstellern zu kaufen. Einer davon ist Bosch. An dessen Entwicklung war der Pforzheimer E-Bike-Forscher Wrede selbst beteiligt, was auch mit seiner Arbeit vor der Hochschulkarriere zu tun hat. Da hat er nämlich bei Bosch ABS und andere Assistenzsysteme für Lastwagen mitentwickelt.
Und dann kam ich an die Hochschule und habe überlegt, was könnte man denn sinnvollerweise forschen und habe festgestellt, beim Fahrrad gibt es diese Sicherheitssysteme noch nicht, beim Motorrad auch schon. Und speziell durch die Ankunft der Elektromobilität im Fahrrad, also Lithium-Ionen-Akku und Elektromotor zur Unterstützung, waren die Voraussetzungen gegeben, auch solche Sicherheitssysteme im E-Bike eben zu installieren, weil die Batterieversorgung schon mal da ist, die man ja zwingend braucht und auch schon Elektronik im Fahrrad Einzug gehalten hat. Die meisten Fahrradfahrer hatten früher immer sehr große Vorbehalte gegenüber Elektronik. Ja, die funktioniert nicht gut, ist anfällig, aber das wurde ja im Auto mittlerweile bewiesen, dass die Elektronik gut funktioniert.
Sehr vieles ist allerdings anders als beim Auto. Zum Beispiel wiegt da das Fahrzeug 1,5 Tonnen oder mehr und deswegen spielt das Mehrgewicht für das ABS überhaupt keine Rolle. Beim Fahrrad zählt klassischerweise jedes Gramm. Vor allem aber ist der Platz für die Montage der Technik sehr, sehr begrenzt. Alles muss, und zwar ohne zu stören, an den Lenker bzw. an die Gabel passen. Beide Probleme sind gelöst. Es gibt einen speziellen Bremshebel am Lenker und an der Gabel hängt ein kleines Kästchen mit der Regelelektronik. Die erfährt dann vom Sensor unten an der Bremsscheibe, wann das Rad anfängt zu blockieren und löst dann die Bremse ein wenig. Jürgen Wrede sagt, dass die Technik sehr kompakt ist. Das wird auch dadurch möglich, dass das Fahrrad sein ABS nur am Vorderrad braucht.
Ja, das Gewicht spielt natürlich schon eine Rolle. Allerdings beim E-Bike spielt es auch wieder um eine geringere Rolle, weil es ja kompensiert wird durch den Motor und auch das E-Bike an sich schon schwerer ist als zum Beispiel jetzt ein Rennrad. Aber natürlich hat man beim ABS auch darauf geschaut. Das Fahrrad-ABS verhindert das Vorderradblockieren und den Überschlag, hat nur einen Regelkanal, ist dadurch relativ leicht und einfach. Und das Hinterrad kann nach wie vor blockieren, das kann man aber auch selbst in den Griff bekommen.
Das Fahrrad-ABS hat neben der technischen Raffinesse auch einen erheblichen psychologischen Faktor, sagt Radexperte Gunnar Fehlau.
Spannend ist erstmal, es funktioniert. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut das funktioniert und wie das mindestens auf dem Niveau von versierten Radfahrenden das Bremsen aussteuert, wenn nicht sogar noch höher. Und wer sich dadurch sicherer fühlt, der wird auch sicherer, weil wir wissen, Radfahren im Verkehr hat eine sehr hohe emotionale Komponente. Wenn ich mich sicher fühle, verhalte ich mich sicher. Wenn ich mein Fahrzeug beherrsche, kann ich die Konzentration auf den Verkehr und auf das Umfeld richten und bin damit auch ein sichererer Verkehrsteilnehmer.
Das ABS kann man bei etlichen Fahrrädern beim Kauf dazu bestellen. Es kostet allerdings, je nach Modell, bis zu 600 Euro zusätzlich. Ist diese Extraportion Sicherheit denn auch den Kundinnen und Kunden so viel Geld wert? Die Einschätzung dazu von Fahrradhändler Erik Seiter.
Ja, im Moment noch nicht, da Preise natürlich gerade für ABS deutlich nach oben gehen. Das heißt, man wird kein Rad am Markt finden, was deutlich unter der 5.000-Euro-Grenze ist. Aber ABS ist ein Sicherheitsfaktor. Man kennt es aus dem Auto, man kennt es aus dem Motorrad. Und die Entwicklung hat gezeigt, dass viele Leute durch wenig Erfahrung einfach eine Fehlbedienung an der Bremse machen und dementsprechend ist ABS schon ein großer Sicherheitsfaktor.
Noch ein Boomsegment im eh schon boomenden E-Bike-Markt sind Lastenräder oder neudeutsch Cargo-Bikes. Obwohl die Idee, Waren auf einem Fahrrad zu transportieren, nach Einschätzung von Gunnar Fehlau eigentlich ein ganz altes Konzept ist, das aber für Jahrzehnte vom Auto verdrängt wurde und jetzt seit 10 oder 20 Jahren immer mehr und immer stärker zurückkehrt.
Das Lastenrad ist ungefähr so alt wie das Fahrrad. Also schon an der Draisine, an der Laufmaschine von Karl Drais gab es Packtaschen. Und kurz danach gab es auch nach dem Hochrad, als das Niederrad kam, gab es unmittelbar auch Transporträder. Das heißt, das Transportrad ist eigentlich die Radgattung, die am meisten von der Elektrifizierung profitiert hat. Weil man nicht nur den eigenen Körper irgendwie schweißfrei durch die Gegend oder schweißfreier durch die Gegend fahren kann, sondern eben auch Lasten.
Die Fahrerinnen und Fahrer von Lastenrädern / Cargo-Bikes bekommen vom bestimmten autofixierten Menschen sehr viel Spott ab. Und weil Lastenräder in der Regel breiter sind als normale Fahrräder, müssen Autofahrer noch mehr aufpassen. Unter anderem darauf, beim Überholen vor allem in der Stadt die vorgeschriebenen 1,5 Meter Seitenabstand einzuhalten. Das hat zur Folge, dass sich Autofahrer ausgebremst fühlen und dann bekommen die Cargo-Bike-Besitzer denselben Ärger ab, mit dem andere Radfahrer schon sehr lange und immer mehr leben müssen. Wenn man sich zum Beispiel bei Twitter/X umschaut, scheinen manche Autofahrer geradezu Hass auf Radfahrer zu empfinden. Sie schreiben von Sattelstasi oder Sattelkommunisten, die man am besten rammen, abdrängen oder einfach vom Rad prügeln sollte. Und sie teilen begeistert Videos, in denen Autofahrer genau das machen. Ähnlich dürfte der SUV-Fahrer gedacht haben, der vor 3 Jahren durch ein Internetvideo des Siegner Triathleten Markus Mockenhaupt ungewollt bekannt geworden ist. Der Sportler ist am 1. November 2021 mit einem Freund auf einer Trainingsfahrt auf einer Landstraße bei Siegen unterwegs. Plötzlich kommt ein roter SUV heran, überholt die beiden viel zu eng mit etwa 60 cm Abstand. Die beiden regen sich auf, einer zeigt dem Autofahrer aus Protest den Stinkefinger. Und das sieht der Mann im SUV in seinem Rückspiegel.
150 Meter weiter hat er angehalten, mitten auf der Straße. Ist aus dem Auto ausgestiegen und weil mein Kollege nach rechts ausgewichen ist, musste er einmal aufs Auto laufen und wollte den während der Fahrt vom Fahrrad runterziehen. Und ich bin halt links ausgewichen, in den Gegenverkehr, wo gerade auch noch ein Auto kam.
Die gefährliche Situation hätte damit vorbei sein können.
Wir sind halt einfach weitergefahren. Ich denke, was war das jetzt ihm sein Ernst? Und haben gedacht, okay, gut, der wird jetzt einsteigen und wird dann weiterfahren. Ich rufe vielleicht noch dreimal und fährt nochmal an uns vorbei. Aber das war wohl noch nicht genug. Dann ist er halt hinter uns her und hat uns versucht, halt rechts abzudrängen. Mein Kumpel ist dann halt nach links ausgewichen, auch wieder in den Gegenverkehr. Und als er das gesehen hat, der SUV-Fahrer, dann ist er auch auf die Gegenfahrbahn und hat ihn da abgedrängt in den Straßengraben.
Nur weil die beiden sehr erfahrene Radfahrer sind und mit viel Glück, geht das Ganze ohne Sturz und Verletzungen aus. Ein Gericht verurteilt den Autofahrer später zu 1 Jahr und 9 Monaten Haft auf Bewährung, außerdem zu 1,5 Jahren Führerscheinentzug. Er ist Wiederholungstäter und es gibt so viele solcher Fahrradhasser, dass man offenbar sogar Geld mit ihnen verdienen kann, sowie der T-Shirt-Druckdienst Spreadshirt. Dort kann man für knapp 29 Euro ein Shirt bestellen mit dem Bild eines Rennradfahrers und dem Aufdruck »Ich bremse nicht für Radfahrer«. Wer so denkt, kann auch eine Kappe, einen Kaffeebecher oder einen Turnbeutel mit derselben Aufschrift kaufen. Und es gibt auch Shirts, auf denen Radfahrer als Straßenterroristen bezeichnet werden. Triathlet Markus Mockenhaupt ist perplex.
Also das kann ich nicht nachvollziehen. Das sind halt Menschen, die halt entweder selber noch nie Fahrrad gefahren haben oder haben ihre Kindheit vergessen. Weil jeder ist mal auf der Straße Fahrrad gefahren.
An der Uni Freiburg forscht der Psychologe und Kognitionswissenschaftler Dr. Ruhl von Stülpnagel zum schwierigen Verhältnis zwischen Radfahrern und Autofahrern. Selbst der Experte rätselt, warum manche Autofahrer es in Kauf nehmen, einen Radfahrer durch nahes Auffahren, Hupen oder viel zu enges Überholen zu erschrecken und ihn im Extremfall sogar schwerst zu verletzen.
Das ist mir auch nicht ganz klar, warum jetzt speziell Rennradler manchmal so ein Hassobjekt sind für manche Autofahrer. Auch da ist vielleicht der Punkt, dass diese Idee, vielleicht so eine Lehre zu erteilen, bis ganz kurz dahinter aufzufahren, wenn manche das machen, dass denen halt auch nicht bewusst ist, wie knapp sich das halt eben aus Radfahrersicht halt anfühlt und wie unangenehm das ist. Meine intuitive Erklärung, wobei ich da jetzt nicht wissenschaftliche Erklärung für habe, wäre auch eher, dass halt vielleicht, dass so ein, zumindest manche Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind, halt sich auf den Standpunkt stellen, naja, eine Straße ist doch zur Fortbewegung und traditionell fürs Auto und eben kein Sportbereich.
Und der Psychologe erklärt weiter, dass manche Autofahrer besonders gereizt darauf reagieren, wenn Rennräder in Gruppen unterwegs sind und sogar nebeneinander fahren. Was sie aber durchaus dürfen, wenn die Gruppe aus mindestens 16 Menschen besteht, das sagt Paragraph 27 der Straßenverkehrsordnung. Hinzu kommt, eine solche Gruppe wäre, wenn alle hintereinander fahren würden, 35 bis 40 Meter lang, also so lang wie zwei Lastwagen hintereinander. Diese Gruppe wäre deshalb deutlich schwerer zu überholen, als wenn sie kompakt und zweireihig fährt. Dann ist sie nämlich nur 15 bis 20 Meter lang, was in etwa der Länge eines Lastwagens entspricht. Es ist keinesfalls so, dass nur die Autofahrer Fehler machen, Situationen im Straßenverkehr falsch einschätzen und Regeln brechen. Das sagt auch Fahrradexperte Gunnar Fehlau.
Ja, die Radfahrer sind jetzt auch nicht die Waisenknaben, gar keine Frage.
Und Ruhl von Stirbnagel untersucht das sogar wissenschaftlich. Er leitet nämlich an der Uni Freiburg das Forschungsprojekt Rules, das vom Bundesverkehrsministerium im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert wird. Dabei geht es auch darum, mehr über die Fehler und die bewussten Regelverstöße herauszufinden, die Radfahrerinnen und Radfahrer in allen möglichen Verkehrssituationen machen und die dann den Ärger der Autofahrer auslösen bzw. ihn verstärken.
Wenn man sich genau anschaut, was die häufigsten Verstöße, echten Verstöße sind von Radfahrenden, dann gibt es einiges an Forschung, Literatur zu und Untersuchungen. Das ist halt ganz oft, dass Radfahrende über Rot fahren, ne? Vor allem, wenn sie dann rechts abbiegen. Also gar nicht so, dass sie wild jetzt quer über eine Kreuzung fahren komplett, sondern dass sie halt rechts abbiegen, dass sie auf dem Fußweg fahren oder auch in die Gegenrichtung jetzt in Einbahnstraßen oder so. Dann natürlich auch, dass sie eher mal ein Handy benutzen.
Oder dass manche nach zu viel Bier, Wein oder Schnaps denken, zum Autofahren bin ich jetzt echt zu betrunken. Aber Radfahren, das kriege ich ganz bestimmt noch hin. Von Stirbnagel ist erstaunt, dass es nicht nur die eindeutigen Regelverstöße seien, wegen derer sich Autofahrer aufregen.
Also das, was ich jetzt so rausgelesen habe aus den ersten Umfragen, die wir gemacht haben, ist, dass viele Autofahrer halt sagen, dass für sie Radfahrer halt sehr unvorhersehbar sich verhalten. Ne? Also sehr spät irgendwie Spuren wechseln, noch irgendwie plötzlich irgendwo einordnen, um noch abzubiegen oder sich halt einfach durchfädeln oder sowas in Richtung. Und die daraus Angst haben, Radfahrer zu übersehen. Das ist natürlich ein nicht komplett vorhersehbares Verhalten, gerade aus Autofahrersicht, aber das sind nicht alles konkrete Regelverstöße. Und ich glaube, dass viel von der Unmut und der Wut von Autofahrern halt schon darin besteht, dass Radfahrende sich da die Freiheit nehmen, sich nicht an Regeln zu halten, die für Autos halt gelten müssen in gewissem Maße. Ne? Und wollen halt, dass sie das auch tun, übersehen dabei aber vielleicht, dass sie sich selber halt auch nicht immer an die Regeln halten. Zum Beispiel, wenn es ums Überholen geht oder jetzt mal kurz auf dem Radfahrstreifen irgendwie parken, weil man irgendwas in den Briefkasten schmeißen muss oder so. Ne? Das ist ja, mache ich ja nur kurz 2 Minuten. Aber das ist halt genau die Art von Verhalten, die für Radfahrende total störend ist.
Ein Begriff, den Autofahrer oft benutzen, wenn sie sich über unvorsichtige und insbesondere über rücksichtslose Menschen auf Fahrrädern aufregen, ist Kampfradler. Fahrradpsychologe Ruhl von Stirbnagel beschreibt das Phänomen so, dass Radfahrer ausnahmslos auf den Rechten bestehen, die ihnen auf den Straßen per Gesetz zustehen. Radfahrer, die das dann manchmal ausgesprochen rigoros machen.
Kampfradler halten sich sicherlich nicht immer an die Regeln. Es gibt auch welche, die halt ganz konkret aber auf die Rechte pochen, die ihnen zumindest mal gefühlt zustehen. Also sozusagen, wenn Autofahrer wollen, dass sich Radfahrer an die Regeln halten, dann sollten sie vielleicht auch die Rechte bekommen. Das heißt halt, dass sie dann sich auch entsprechend den Raum und die Vorfahrt wie auch immer nehmen, wenn sie ihnen zusteht. Ne? Und das sind vielleicht Leute, die in Gebieten mit dem Auto unterwegs sind, wo wenig Radverkehr ist, die sind es halt nicht gewohnt, dass jetzt auf jemand wirklich da auf einmal aus dem Recht pocht, dass er da jetzt Vorfahrt hat und den Autofahrenden halt nicht durch oder nicht vorbeilässt.
Auch Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad ist eher auf der Seite derer, die sagen, gleiches Recht für alle, ob im Auto oder auf dem Rad. Und da sieht er einen buchstäblich großen Teil des Sicherheitsproblems auf Seiten der Autos.
Die Autos werden immer größer und das Kaufen eines flächenmäßig großen Autos ist in gewisser Weise ein asozialer Akt. Ich nehme mir den öffentlichen Raum und sage, das ist jetzt meiner. So, und diese SUVs verkleinern die Restfläche für alle Beteiligten. Und dann wird es eng und gleichzeitig zeigen die Statistiken mit einer doch wissenschaftlichen Validität, dass zu eng überholt wird. Und das ist nicht subjektiv zu eng, sondern das ist unterhalb dessen, was der Gesetzgeber vorschreibt. Und die Infrastruktur ist auch an vielen Stellen so, dass man eigentlich dann über Kilometer hinter einem Radfahrer herfahren müsste, bevor man ihn legal überholen kann. Was sich da aufstaut an Energie vor Ort, das kann ich nachvollziehen. Die Konsequenz sich aber dann teilweise wirklich nicht nur illegal, sondern auch Menschenleben gefährdend, eng an einem Radfahrer vorbeizuschieben. Schwieriges Thema.
Dass man zugunsten der Sicherheit gerade der von Radfahrerinnen und Radfahrern aller Altersklassen dringend entschärfen sollte. Ein Ansatz ist, die Straßen innerhalb und außerhalb der Städte umzubauen, damit es zu möglichst wenig Konflikten zwischen Rad und Auto kommt. Kopenhagen gilt als internationales Vorbild für eine fahrradfreundliche Stadt. Und selbst Paris baut inzwischen mehr und mehr Radwege und ganze Radrouten, wo früher nur Autos fuhren. Wie sowas im autoverliebten Deutschland funktionieren könnte, auch das ist ein Bestandteil des Projekts RULES von Ruhl von Stülpnagel an der Uni Freiburg.
Die Forschung in dem Bereich und die meisten Studien sagen, dass es am sichersten und besten ist, wenn eine weitgehende bauliche Trennung erreicht wird. Wenn der Radverkehr auf Radwegen im Seitenraum geführt wird oder ganz separat. Wenn man sozusagen die möglichen Konfliktpunkte entschärft.
De facto sei das aber oft nicht so einfach umzusetzen, weil vor allem in den Städten der Platz fehlt, nachdem die spätestens nach 1945 immer mehr unter dem Aspekt autogerecht umgebaut worden sind. Dort komplett getrennte Wege für Rad und Auto zu bauen, ist objektiv schwierig und außerdem ist es unpopulär, weil nicht alle Autofahrer Umwege oder sonst wie längere Fahrzeiten hinnehmen wollen, damit die Radfahrer gut durchkommen. Außerdem gibt von Stülpnagel zu bedenken,
ja, es ist halt auch die Frage, ob das immer gut ist, nur das Ziel ist, dass man sich einfach gar nicht mehr gegenseitig sieht. Ich denke jetzt, eigentlich wäre ja schön, wenn man schon mitbekommt, dass andere Leute mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs sind und dass man da ein Miteinander findet und Rücksicht aufeinander nimmt und nicht nur das so weit auseinanderzieht, dass man gar nicht mehr sieht, wie viele da eigentlich so unterwegs sind mit dem Rad oder mit dem Auto oder mit dem Roller oder zu Fuß und gar nicht mehr sich darum kümmern muss, was deren Bedürfnisse eigentlich sind.
Ob in den Fahrschulen genug getan wird, damit Autofahrer nicht mehr so leicht in die Situation kommen, Radfahrer zu gefährden, das hängt wohl vom Einzelfall ab.
Ich gehe fest davon aus, dass die Fahrschulen ihr Bestes tun, die zukünftigen Fahrenden bestmöglich auf ein sicheres Verkehrsverhalten vorzubereiten und denen das beizubringen. Also denke ich schon, dass die nächste Generation sehr klar denen vermittelt wird, dass zum Beispiel diese Regeln zum Überholabstand gelten, ne, und dass die überall gelten, auch wenn da ein Radfahrstreifen oder so ist. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass Fahrschulen natürlich erstmal primär die Autoperspektive im Sinn haben und halt auch vielleicht sagen, naja, Radfahrende verhalten sich irgendwie unvorhersehbar und zwischen überall durch und so weiter. Und je nachdem, wo man vielleicht lebt, ist natürlich die Vorbereitung darauf, dass Radfahrende irgendwie unterwegs sind und dass man die mit genügend Abstand überholen muss, wäre der eine Punkt. Aber wenn man das jetzt gar nicht so oft erlebt, weil da, wo man unterwegs ist, einfach wenig Radverkehr unterwegs ist, dann ist es ja schwierig, das sozusagen im Kopf zu behalten. Sehr abhängig davon, wie viel man davon mitbekommt, wie sehr man da eben ausgesetzt ist.
Eine Fahrschule und einen Führerschein braucht man fürs Fahrrad natürlich nicht, auch nicht fürs E-Bike, wenn es maximal 25 Kilometer pro Stunde fährt. Viele Fahrerinnen und Fahrer geraten trotzdem in Schwierigkeiten und manchmal auch in Gefahr, weil sie selbst Tempo 25, zumindest auf dem Rad, nicht gewohnt sind. Deswegen gehört es für Fahrradhändler Erik Seiter aus Rülsheim unbedingt dazu, den Besitzern den sicheren Umgang mit dem neuen Rad sehr, sehr gründlich zu erklären.
Fahrtipps gibt es natürlich auch, zum Beispiel beim Anhalten nicht auf dem Sattel sitzen bleiben, sondern immer absteigen. Die richtig eingestellte Sitzhöhe lässt es meistens gar nicht zu, auf dem Sattel sitzen zu bleiben. Und wenn sie dann irgendwann an der Ampel zum Beispiel ins Straucheln kommen, weil vielleicht doch eine kleine Delle im Boden ist, dann liegen sie auf dem Boden und hinten dran warten ja Autos.
Ein normales Straßen-E-Bike kann man, wenn man sich die Zeit nimmt, selbst in den Griff bekommen. Fahrradclubs und manche Kommunen bieten Einführungskurse an. Wer allerdings ein echtes, reines Sport-E-Bike kauft, dem rät Seiter zum gezielten Fahr- und Sicherheitstraining unter Profi-Anleitung.
Wenn es jetzt speziell zum Beispiel Mountainbike angeht, ja, dem würde ich auch immer einen Kurs empfehlen, weil die Räder sind deutlich schwerer als normale Mountainbikes und wenn der wieder ins Gelände geht, dann ist die Handhabung schon was komplett anderes.
Rennradbesitzerinnen und Besitzer kennen ihr Rad in der Regel recht gut und beherrschen es auch in den meisten Fällen so, dass sie sicher fahren und die Technik optimal ausnutzen und zum Beispiel im richtigen Moment schalten. Bei vielen, nennen wir sie Alltagsradlern, ist das anders. Die schleppen zwar auch eine Schaltung mit 18 oder 20 Gängen mit sich herum und haben auch die rechte und linke Hand direkt oder zumindest neben jeweils einem Schalthebel, aber trotzdem schalten viele selten bis nie. Deswegen brauchen sie vor allem bergauf mehr Kraft als nötig und mehr, als viele von ihnen haben. Die Folge: Der Radfahrer fährt langsamer, als er könnte, viele kommen ins Schlingern, das Unfallrisiko steigt. Manchen scheint das egal zu sein. Zitat einer Radfahrerin: Ich habe meinen Lieblingsgang am Fahrrad, den fahre ich immer. Ich muss und ich will gar nicht schalten. Radexperte Gunnar Fehlau kennt das und reagiert mit einem Hauch von Sarkasmus darauf.
Also erstmal beglückwünsche ich die Frau dazu, dass sie ihren Lieblingsgang gefunden hat. Würde ihr dann aber empfehlen, alle andere Schaltungen einfach abzubauen, weil wenn sie nicht schaltet, braucht sie das auch nicht. Diese Idee gibt's ja auch. Es gibt ja immer eine Gleichzeitigkeit von Trend und Gegentrend, also Single Speed gibt's ja auch.
Abgesehen von der erhöhten Unfallgefahr ist nicht zu schalten oder falsch zu schalten auch Energieverschwendung, ob in Form von unnötig erbrachter Muskelkraft oder dadurch, dass ein E-Bike, das im falschen Gang den Berg hinaufgequält wird, dafür mehr Motorleistung bringen muss, deswegen mehr Strom verbraucht und dann weniger Reichweite hat. Wenn dann der Akku auffällig schnell leer ist, kommen die Kunden schon mal zurück in den Fahrradladen von Erik Seiter und beschweren sich, dass was mit dem Rad kaputt sein müsse. Dabei sei das doch fast neu und außerdem doch so teuer gewesen. Ist die Technik für manche Fahrer doch zu kompliziert?
Sie ist nicht wirklich komplizierter. Es wird einfach nur vergessen zu schalten. Das Rad hat eine Schaltung. Manchmal freut es auch den Händler, weil durch Fehlbedienung sozusagen, weil nicht geschalten wird, ist der Verschleiß auch immens viel höher. Und am Berg wird halt nicht der Gang geschalten wie früher, sondern einfach nur die Unterstützung hochgeregelt.
Noch ein Klischee. Radfahren kann jeder. Falsch. Es gibt nämlich auch Menschen, bei denen Seiter eher früher als später bei der Beratung sieht, ich könnte zwar ein gutes Geschäft machen, dieser Mann oder diese Frau möchte unbedingt ihr Traum-E-Bike kaufen. Dieser Mensch ist aber körperlich oder von der Reaktionszeit einfach nicht in der Lage, auch sicher auf dem Rad zu fahren. Den, sagt der Südpfälzer Radhändler, rate ich dann auch sehr deutlich vom Kauf ab.
Ja, definitiv, weil das Risiko eines Unfalls ist dann zu hoch.
Wie reagieren die Menschen darauf? Die sagen dann wahrscheinlich, ich bin schon immer Rad gefahren, ich kann das, oder?
In den meisten Fällen schon. Letzten Endes, meistens siegt doch die Vernunft.
Und auch auf der anderen Seite eines möglichen Unfalls könnte Technik helfen, Unheil zu vermeiden. Warum soll man zum Beispiel den künftigen autonom fahrenden Autos nicht beibringen können, ausreichend Seitenabstand zu halten, wenn sie ein Fahrrad überholen? Und wenn das nicht möglich ist, auf das Überholen erstmal zu verzichten. Solange es Autos gibt, die nicht automatisch auf Radfahrer achten und solange so viele Autofahrer nicht einschätzen können, wie sie mit Radlern umgehen müssen, bleibt denen wohl kaum etwas anderes übrig, selbst so viel für ihre Sicherheit zu machen wie möglich. Ein Helm zu tragen ist sinnvoll, das verhindert für wenig Geld im Fall eines Sturzes schwere Kopfverletzungen. Helm tragen ist aber keine Pflicht, da ist der Gesetzgeber toleranter als bei der Frage, ob es im Auto Sicherheitsgurte oder Airbags geben muss. Außerdem gibt es viele, meist elektronische Gerätschaften, die man sich ans Rad klemmen oder schrauben kann, um die Sicherheit zu verbessern. Ein Rücklicht mit Radar, das warnt, wenn von hinten ein Auto kommt und sogar bei weniger als 20 Meter Abstand heller aufleuchtet, um den Autofahrer zu warnen. Manche der Geräte haben auch Kameras, die sich dann einschalten. Die halten, falls es zu einem Unfall kommt, die Fahrmanöver und das Kennzeichen des Autos fest. Es gibt Airbags, die man als Kragen trägt und die sich beim Sturz aufblasen und den Kopf schützen. Und es gibt Rücklichter, die in der Dunkelheit einen großen roten Lichtkreis um das Rad herum auf die Straße projizieren. Alles hübsche Ideen, sagt Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad. Aber die Verantwortung für die Sicherheit ausschließlich beim Radfahrer zu suchen, das sei komplett daneben.
Also man kann nicht genug Licht haben, das ist erstmal gut und die Autos werden immer heller, die Scheinwerfer, dann ist auch ganz gut, wenn man da mitmacht. Das Rücklicht ist aus meiner Sicht im Übrigen wichtiger als das Vorderlicht, weil vorne habe ich immer noch Augen, die mir ermöglichen, in die Situation einzugreifen. Beim Rücklicht muss ich sicher gehen, dass der 38-Tonner, der von hinten kommt, mich gesehen hat. Ich bin auch ein großer Freund einer wirklich sehr wirkungsvollen Bremsanlage. Ich fahre auch in bestimmten Situationen relativ gerne mit Rückspiegel. Was ich dann noch so aufrüste dazu, ist wirklich subjektiv. Ich mag dieses an Victim Blaming geschultes, das potenzielle Opfer, der Radfahrer muss sich schützen und bunt machen und aussehen wie die Autobahnmeisterei mit Reflektoren, finde ich kritisch, weil es das Problem komplett aufs Individuum bringt. Wir haben da einen gesellschaftlichen Diskurs. Offensichtlich sind wir bereit, eine bestimmte Anzahl von Menschenleben in Kauf zu nehmen, dafür, dass die Fließgeschwindigkeit in den Städten immer noch hoch ist. Wir wissen es uneingeschränkt, die wirkungsvollste Maßnahme erstmal ist Tempo 30. Das wissen wir. Wir tun es nicht als Gesellschaft. Ich als Radfahrer, als Einzelner muss da natürlich meinen Weg finden. Und der kann natürlich in der individuellen Aufrüstung liegen. Aber das verschiebt die Lösung von der Gesellschaft auf den Einzelnen.
In einem sind sich alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, einig. Das einfachste und auch entscheidendste, um Unfälle von und mit Radfahrern zu vermeiden, ist, sich klar darüber zu werden, dass da noch andere Menschen unterwegs sind auf dem Rad bzw. in dem Auto. Weil das mit der Vorsicht und der Rücksicht aber zumindest noch nicht immer funktioniert, muss wohl noch lange die Technik für mehr Sicherheit beim Fahrradfahren ständig weiterentwickelt werden, ebenso wie das bei den Rädern selbst sowieso schon geschieht. Das Fahrrad auf dem Weg in die Zukunft. Damit und mit einem kurzen Blick in die Geschichte geht's jetzt weiter. In der SWR Aktuell Langstrecke mit Stefan Eich. Die ersten Tour de France-Teilnehmer waren 1903 mit richtig schweren Stahlfahrrädern unterwegs, natürlich ohne Motor, und sie haben trotzdem Etappen von teils 470 Kilometer pro Tag bewältigt. Umso beeindruckender, wenn man sich klarmacht, der allererste Toursieger Maurice Garin und die anderen Fahrer haben all das geschafft ohne Team, ohne Mechaniker und ohne Physiotherapeut. Statt Energy-Drinks gab es Wasser, Bier oder Rotwein und vor allem waren die Radsportler damals auch ohne Schaltung unterwegs. Für hohe Geschwindigkeiten in der Ebene gab es an der Narbe des Hinterrads auf der einen Seite ein kleines Ritzel, ein Zahnrad, und ein großes Ritzel auf der anderen Seite der Narbe. Vor einem steilen Berg musste der Fahrer das Hinterrad rausschrauben, umdrehen und wieder einsetzen, dann die Kette spannen und das Rad wieder festschrauben. Das ist zum Glück vorbei. Seitdem sind die Räder viel, viel leichter geworden und außer den sogenannten Single Speeds mit nur einem Gang haben sonst alle Räder Schaltungen mit 7 bis 22 Gängen. Diese große bis riesige Auswahl überfordert allerdings viele Radbesitzer. Manche schalten dann einfach gar nicht und fahren immer im selben Gang. Das ist nicht nur, vor allem bergauf, eine Tortur für Fahrerinnen oder Fahrer. Auch das Material, vor allem die Kette, wird übermäßig belastet. Das bedeutet mehr Abnutzung und die führt dann dazu, dass das Fahrrad öfter zur Reparatur muss. Und es wird dann auch schneller als eigentlich nötig ein neues Rad fällig. Umso besser, wenn es dann wieder ein E-Bike wird, denn das ist für den Verkäufer viel, viel interessanter als ein motorloses klassisches Biobike, sagt Fahrradhändler Erik Seiter aus dem südpfälzischen Rülsheim.
Natürlich, weil sie erzielen höhere Umsätze und das macht natürlich auch Spaß.
Die Schaltfaulheit vieler Menschen kostet aber nicht nur Geld. Sie frustriert unter Umständen auch diejenigen, die einerseits ihre Kraft verschwenden und andererseits, wenn sie darauf angesprochen werden, zugeben müssen, dass sie das mit dem richtigen Gang zur richtigen Zeit einfach nicht hinbekommen. Grund dafür könnte sein, dass Schalthebel, Schaltzug oder beides mangels Benutzung und wegen ausbleibender Pflege rettungslos festgegammelt sind. Bei all dem liegt der Gedanke nahe, sowas wie eine Automatikschaltung zu bauen, die es fürs Auto schließlich schon seit fast 100 Jahren gibt. Klingt also nach einer recht banalen Sache, ist es aber überhaupt nicht, sagt der Fahrradexperte und Journalist Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad. Das habe mit der Technik bzw. mit der Biologie des jeweiligen Antriebs zu tun.
Das Thema ist schwierig. Das kennt man vom Auto auch. Der Verbrauch ist auch am besten beim Auto, wenn man im bestimmten Drehzahlbereich des Motors bleibt und der Mensch ist am Ende da auch nur ein Motor. Sprich, wenn ich dafür sorge, dass ich immer in einer angenehmen Frequenz kurbeln kann, ermüden meine Beine nicht so schnell. Und ich komme dementsprechend Hügel hoch, die ich sonst nicht hochkomme, und kann zügig bergab mit trampeln, wo ich sonst nicht kann. Das Problem, was wir haben bei der Automatik am Fahrrad, ist, vergleichen wir es mal kurz mit dem Auto. Beim Auto reden wir mal von 2 Tonnen Gewicht und da sitzt mal jemand drin, der wiegt 50 Kilo oder vielleicht mal 150 Kilo. Das ist aber in Relation zum Fahrzeuggewicht relativ wenig. Das heißt, die Industrie kann eigentlich das Auto nehmen, eine Automatik entwickeln, die zum Auto passt, und dann ist ein bisschen egal, wer drin sitzt. Beim Fahrrad ist es halt im Gewichtsverhältnis anders. Das Fahrrad wiegt vielleicht 10, 20 oder 30 Kilo und der Fahrer 50 oder 150 Kilo. Wie will man eine Automatik adaptieren, die dieses Gewichtsunterschiede rechtfertigt und die verschiedenen Fahrdynamiken? Wir haben da mittlerweile sowas wie KI-Systeme, also Machine Learning, dass sie sich adaptieren. Das ist aber noch nicht auf dem Niveau, wie wir das vom Auto her kennen.
Im Fahrradladen von Erik Seiter in der Südpfalz fragen noch nicht allzu viele Kunden nach einer Automatikschaltung fürs Fahrrad. Kaum einer wisse davon, dass es sowas gibt. Aber immerhin könnte er den Interessenten etwas anbieten, auch wenn die Auswahl noch sehr überschaubar ist.
Sie wird im Moment aktuell nur von Shimano oder von Enviolo angeboten. Enviolo ist ein Narbenhersteller. der eine Automatik schon lange baut. Da funktioniert es fast mit jedem System. Jetzt geht es aber halt oft um Kettenschaltungen, weil der Mensch möchte immer mehr Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung. Und die Motoren mit Kettenschaltung sind dementsprechend ja nicht selbstschaltend. Und jetzt hat Shimano das Ganze eigentlich auf den Weg gebracht.
Dass die Schaltautomatik für viele Menschen noch mehr Spaß beim Fahrradfahren bringen würde, das sieht auch der Pforzheimer E-Bike-Forscher Professor Jürgen Wrede so. Die Technik ist dabei sogar nicht aufs E-Bike beschränkt, sondern funktioniert sogar bei Rädern ohne Motor.
Die elektronische Schaltung kann ich ja bei einem konventionellen Fahrrad einsetzen, ja, weil viele Leute haben, glaube ich, Probleme mit dem Schalten. Das sehe ich als gerade so Alltagsfahrer. Da höre ich immer das Knacken, wenn bei der Kettenschaltung geschaltet wird. Ich glaube, da könnte eine elektronische Schaltung, die dieses Schalten einem abnimmt, dann schon noch einen großen Sprung nach vorne bringen. Und das geht auch bei einem konventionellen Fahrrad, nicht nur bei einem Pedelec oder E-Bike.
Die elektronische Schaltung, die ohne Automatik, die gibt's schon lange zu kaufen. Alle bedeutenden Fahrradkomponentenhersteller haben inzwischen mehrere Modelle im Angebot. Die werden, weil sie teurer sind als die mechanischen Schaltungen, noch vor allem bei sehr teuren Rennrädern und Mountainbikes eingebaut. Der Befehl zum Wechsel des Gangs wird nicht mehr über den klassischen Seilzug vom Schalthebel zum vorderen Umwerfer bzw. dem hinteren Schaltwerk übertragen, sondern über ein elektronisches Signal, entweder per Kabel oder, was immer mehr kommt, per Funk. Am Schaltwerk sitzen ein Motor, ein kleiner Akku sowie ein Empfänger für das Schaltsignal. Da noch eine Automatik oben drauf zu setzen, erfordert so gut wie keine extra Hardware, sondern nur eine zusätzliche schlaue Programmierung. Das System von Shimano zum Beispiel merkt sich in einer Art Einfahrphase, wie Fahrerinnen oder Fahrer in welcher Situation schalten. Welchen Gang sie zum Beispiel bei welcher Steigung wählen, also mit wie viel Kraft und wie viel Kurbelumdrehungen pro Minute der Mensch gerne fährt. Später versucht die Schaltung dann, das nachzuahmen. Ein grundsätzliches Problem bleibt aber. Die Schaltelektronik am Fahrrad kann, zumindest ohne Unterstützung eines sehr präzisen Navis, nicht wissen, was da auf den nächsten 10, 50 oder 100 Metern der Strecke passiert, ob es da flach weitergeht oder ob eine 10% Steigung kommt und wie lang die sein wird. Deswegen ist Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad skeptisch, was das Konzept Automatikschaltung angeht.
Während unsere Augen hunderte von Metern vorausgucken können, diese automatischen Schaltungen haben natürlich keine Augen. Das heißt, die müssen in Bruchteilen von Sekunden analysieren und können nur ein bisschen nach hinten gucken. Die letzten Meter bin ich immer langsamer geworden, die Trittfrequenz wird immer langsamer, der Mensch bringt immer mehr Watt in die Pedale. Aha, es geht bergauf, ich schalte jetzt mal. Dann sieht er aber noch nicht irgendwie, ob das nur eine Autobahnüberführung war, und die ist schon einen Meter später zunichte. Das heißt, am Ende teilt sich die Anwendenden da oder die Radfahrenden in zwei Lager. Die einen, die sich freuen, dass sie nicht schalten müssen und ein wenig nachsichtig sind, wenn das nicht ganz optimal mal läuft. Und die anderen, die, ich sag mal, sehr effizienzorientiert Rad fahren und sehr performant und viel und häufig schalten, die sagen, bis auf Weiteres schalte ich mit der Hand und mit meinen Augen noch schneller, vorausschauender und smarter, als es ein System tut.
Es könnte eine Chance auf eine vorausschauende Automatikschaltung geben, wenn es am Fahrrad ein Navi gibt, das erstens präzise, das heißt metergenau, den Standort erkennen kann und zweitens auch eine genaue topografische Karte hat, in der jede Steigung wiederum metergenau mit Steigungsgrad verzeichnet ist. Es gibt schon länger hochleistungsfähige und doch kompakte Fahrradcomputer, die mit speziellen Radwegekarten und Farbdisplay ähnlich gut funktionieren wie die Navis im Auto. Wer dafür kein extra Geld ausgeben will, kann sein Smartphone fürs Navigieren am Fahrrad nutzen, mit einem entsprechenden rüttelsicheren Halter. Viele werden sicher erst einmal den Fahrradmodus des kostenlosen Google Maps oder der entsprechenden Apple-Navigation ausprobieren und dann vermutlich bald auf eine spezielle Fahrrad-Navi-App wechseln. Etliches von denen ist ziemlich brauchbar, sagt Fahrradexperte Gunnar Fehlau.
Die Dinger bringen einen mit erstaunlicher Präzision ans Ziel. Das ist aber nicht frei von Irritationen. Und auch hier wieder der Vergleich zum Autonavi. Und da sind diese Geschichten ja auch nach wie vor da, dass Leute in Flüsse geleitet werden, wo Brücken sein sollen. Aber die geben einem im wahrsten Sinne des Wortes erstmal gut die Richtung vor. Und man ist im Positiven manchmal erstaunt, welche Wege sie kennen. Und manchmal ist man auch ein bisschen irritiert. Aber es hat eine Einfachheit bekommen und eine Spontanität bekommen, die, wenn ich mich noch an meine ersten Radtouren mit Landkarte und wochenlanger Vorbereitung und irgendwie Zettelchen geschrieben, das ist schon grandios, wie spontan man da heute auf welch hohem Niveau im Sinne von sicher unterwegs sein und sicher von auch schöne Strecke, das ist schon schön.
Wenn die Fahrradnavis schon so gut funktionieren, könnten sie dann vielleicht auch in Zukunft den unsicheren Radfahrerinnen und Fahrern helfen, die sich zwar von ihrem E-Bike mühelos und ohne zu zögern mit 25 Stundenkilometer den Berg raufschieben lassen, die dann aber beim Bergabfahren aus Furcht auf Tempo 15 oder 12 oder noch weniger runterbremsen. Moderne Radcomputer fürs Rennrad oder Mountainbike, die sagen jetzt schon vor einer Steigung Bescheid, wie lang und wie steil die an welcher Stelle ist, damit man sich die Kraft gut einteilen kann. Könnte man sowas eigentlich auch umgekehrt machen? Ein System, das, weil es den Berg genau kennt, den Menschen hilft, das Gefälle richtig einzuschätzen, damit die dann weder zu zaghaft noch zu riskant darunter fahren. In der nächsten Stufe könnte dann vielleicht sogar eine voll elektronisch betätigte Bremse die richtige, sichere Geschwindigkeit wählen, ein Bergab-Tempomat sozusagen. Fahrradforscher Wrede ist skeptisch.
Das könnte man schon, aber ich glaube, dass die meisten Leute sich dadurch bevormundet fühlen würden, wenn ihnen jetzt der Fahrradcomputer praktisch automatisch die Geschwindigkeit begrenzt, wenn sie bergab fahren. Also theoretisch ist das schon möglich, aber ich glaube nicht, dass es auf große Akzeptanz stößt.
Immerhin haben Geländeautos oft auch schon so eine Bergab-Automatik und viele Fahrerinnen und Fahrer nutzen sie auch. Sicher ist, dass die Radcomputer und Bike-Apps ständig weiterentwickelt werden. Manches ist dann nur Kosmetik, manches nur für Leistungssportler nützlich und anderes ist wirklich hilfreich, wie zum Beispiel eingebaute Solarzellen, die die Akkulaufzeit von Radcomputern zumindest etwas verlängern. Die ist bei diesen spezialisierten und optimierten Geräten sowieso schon deutlich besser als beim Handy. Wenn man mit dem Smartphone auf dem Fahrrad navigiert, geht es bei langen Fahrten nicht ohne Powerbank und Ladekabel. Ganz ohne Akku und Ladegerät funktioniert eine relativ neue Art von Fahrradlampe und deren Entwicklungsgeschichte zeigt sehr deutlich, wie schwer es echte Innovationen haben mit den sehr detaillierten deutschen Zulassungsvorschriften. Der Ingenieur Dirk Strothmann aus Borgholzhausen zwischen Bielefeld und Osnabrück hat die Lampen namens Magnic Lights entwickelt, die ihren Strom kontaktlos und damit reibungsfrei per Wirbelstrom erzeugen, wenn die Felge 1-2 mm an ihnen vorbei rotiert. Dieser Mini-Dynamo ist in der Lampe eingebaut, aber das ist in der Straßenverkehrszulassungsordnung für die Bundesrepublik Deutschland nicht vorgesehen.
Bislang gab es nur separate Zulassungen für Dynamos und separate Zulassungen für Scheinwerfer, aber nicht für so eine Einheit, wie sie bei uns verwendet wird. Die Zulassung haben wir dann nach sehr langer Zeit, also nach Jahren Überzeugungsarbeit bekommen mit einer Ausnahmegenehmigung durchs Verkehrsministerium.
Die Lücke kostet Dirk Strothmann Geld und Nerven und am Ende sogar Jahre, um alle beteiligten Behörden und Prüfer zu überzeugen.
Ja, da gibt es verschiedene Institutionen. Ich muss mal schauen. Das ist einmal die Bundesanstalt für Straßenwesen, natürlich das Kraftfahrtbundesamt und die sprechen immer miteinander und irgendwann wird es ans Ministerium weitergeleitet. Wir haben einen großen Teststand aufgebaut, der beim TÜV in Berlin dann verwendet wurde, weil es für diese Art von Dynamos bislang keinen Teststand beim TÜV gab. Da mussten wir also unseren eigenen Teststand auch bauen und dahin schicken zum Verifizieren der Technik.
Am Ende hat es vom Beginn der Crowdfunding-Kampagne für die Magnic Lights bis zur ersten Auslieferung über 4 Jahre gedauert. Auch weil, als die Rücklichter schon fix und fertig waren, mal eben noch die Vorschriften geändert wurden. Dirk Strothmann musste nochmal umkonstruieren und dafür Geld investieren. Trotz der vielen Mühen mit der Zulassung, sagt Strothmann aber heute,
schon okay, dass es so ist. Da ja ansonsten sehr viele Produkte auf den Markt kommen können, die vielleicht auch für den Straßenverkehr nicht so geeignet sind.
Strothmanns Fahrradlampen sind auf dem Schritt in die Massenproduktion. Diese Stufe haben andere elektronische Helfer fürs Fahrrad schon längst erreicht. Bei vielen der ganz modernen E-Bikes regelt inzwischen eine Mini-Variante des ABS, des Anti-Blockiersystems, wie viel Bremskraft am Vorderrad ankommt. Das soll verhindern, dass das Rad blockiert und der Fahrer stürzt. ABS fürs Fahrrad wird aber noch nicht überall angeboten und nicht jeder Radkäufer will dann auch die 500 bis 600 Euro bezahlen, die das ABS zusätzlich kostet. Noch in der Entwicklung ist eine Technik, die besonders unerfahrenen oder aus anderem Grund unsicheren Radlerinnen und Radlern helfen könnte. Diese Menschen kommen, gerade wenn sie langsam fahren, schon mal aus dem Gleichgewicht. Das Fahrrad gerät ins Schlingern. Und im schlimmsten Fall kommt es zum Sturz oder das Rad stößt mit einem anderen Rad oder einem Auto zusammen. Beim Auto werden solche kritischen Situationen und Fahrfehler schon längst von Lenkassistent und ESP entschärft. Beim Fahrrad gibt es sowas zwar noch nicht zu kaufen, aber immerhin existiert schon ein Prototyp für einen Fahrradlenkassistenten. Den hat Ingenieur Yannick Hanakam für seine Doktorarbeit am Institute for Smart Bicycle Technology ISBT an der Hochschule Pforzheim entwickelt. Institutsleiter Jürgen Wrede erklärt, wie der Lenkassistent den Fahrer vor Frust, Angst und Schmerzen bewahren soll.
Das System funktioniert so, dass wir mit einem relativ günstigen Sensor die Wankrate, also das seitliche Kippen des Fahrrads beim Fahren, was ja ein Zeichen für die Instabilität ist, erfassen und dann mit einem Elektromotor direkt in die Lenkung eingreifen. Also das fühlt sich dann ein bisschen so an wie beim Auto, der Seitenassistent, der allerdings auch nicht bei allen Leuten auf Gegenliebe stößt. Das System funktioniert, wir haben das als Prototyp dargestellt. Und die Experten haben das sehr, sehr gut gefunden, diesen Lenkeingriff, der einen mit einem gewissen Lenkmoment unterstützt, wenn man in die Kurve fährt oder auch wenn man geradeaus bei langsamen Geschwindigkeiten fährt. Man kann damit leicht freihändig fahren zum Beispiel, was aber nicht Ziel des Systems ist, sondern nur zur Demonstration dient.
Jede Wette, falls der Lenkassistent eines Tages auch verkauft wird, dann schaben am Ende noch mehr Leute während des Radfahrens auf ihrem Smartphone herum, als das eh schon machen. Dass objektiv betrachtet so eine Technik zu mehr Fahrsicherheit verhelfen kann, das ist klar. Und dass man den Lenkassistenten für recht wenig zusätzliches Geld in E-Bikes einbauen könnte, auch. Und doch kommt zumindest die Prototyp-Version der Technik noch nicht bei allen Nutzern so richtig an, erklärt Wrede.
Eine Probandenstudie mit 60 Probanden, 30 Männer, 30 Frauen, über 60, das ist also die eigentliche Zielgruppe, hat aber gezeigt, dass dieses System auf ein geteiltes Echo stößt. Circa ein Drittel fand das System toll, ein Drittel konnte sich nicht entscheiden, ob sie es gut oder schlecht finden und ein Drittel hat sich eher verunsichert gefühlt und würde das System jetzt nicht in seinem E-Bike haben wollen. Insofern ist es schwierig, damit ein System auf den Markt zu bringen, aber die theoretische Möglichkeit besteht natürlich.
Eine Erweiterung fürs Fahrrad ABS ist für einzelne Typen von Fahrrädern, nämlich für Lastenräder, schon marktreif. Ein System, das ein wesentliches Problem vieler Radfahrer lösen soll und das auch mit der Angst davor zu tun hat, dass einen die Vorderradbremse zu Boden streckt, wenn man sie zu fest betätigt. Die Lösung ist, ein Bremshebel, der auf Hinter- und Vorderrad wirkt. Und die Technik verteilt dabei die Bremskraft mit Hilfe der ABS-Elektronik Sekundenbruchteil schnell so, dass erstens keines der Räder blockiert und zweitens der optimale, sprich kürzestmögliche Bremsweg erreicht wird. Das bedeutet dann im Extremfall den Unterschied zwischen, da habe ich mich jetzt ordentlich erschreckt und ich bin in das Auto, das mir die Vorfahrt genommen hat, reingekracht und mit dem Kopf gegen die Dachkante geknallt. So eine Kombibremse gibt es im Prinzip schon. Und Jürgen Wrede und seine Kolleginnen und Kollegen am Institute for Smart Bicycle Technology in Pforzheim forschen daran, sie zu verbessern.
Also da gibt es bereits erste Beispiele. Auf der Eurobike wurde vorgestellt, eine sogenannte Integralbremse wurde das genannt, bei einem Lastenrad, wo eben bei der Betätigung des rechten Bremshebels nicht nur das Hinterrad betätigt wird, sondern es wird auch gleichzeitig zu einem gewissen Prozentsatz die Vorderradbremse betätigt und dadurch die Verzögerung erhöht. Das heißt, egal ob ich jetzt links oder rechts bremse, ich habe eine höhere Bremswirkung, speziell für Gelegenheitsfahrer, die sich keine Gedanken machen, welcher Bremshebel was macht, ist das, denke ich, ein großer Vorteil. Diese Kombibremse kann auch in konventionelle Fahrräder eingebaut werden und natürlich auch in Trekkingräder, Mountainbikes und so weiter. Die Folge davon, dass ich Rechtsbremse, nur Rechtsbremse, ist, dass ich eine sehr geringe Verzögerung habe und einen längeren Bremsweg, weil durch den hohen Schwerpunkt im Fahrrad das Gewicht aufs Vorderrad verlagert wird und das Vorderrad die höchste Bremskraft bringt. Aber die Vorderradbremse betätige ich ja nicht, wenn ich nur den rechten Bremshebel drücke.
Rechtzeitig und gefahrlos bremsen. Wenn vor einem ein Auto, ein Kind, ein großes Schlagloch oder ein anderes Hindernis auftaucht, das ist also möglich mit Hilfe der Technik. Da kann der Radfahrer auch rechtzeitig sehen, dass da Gefahr kommt. Anders sieht es aus beim Klassiker der kritischen Begegnungen zwischen Rad und Auto. Wenn nämlich Autofahrer mal wieder mit zu wenig oder gar keinem Seitenabstand überholen, da kommt die Gefahr von hinten und sie kommt sehr schnell. An vielen Rädern gibt es zwar Rückspiegel, aber da ist es ähnlich wie bei der Schaltung. Ist zwar am Rad festgeschraubt, erhöht auch das Gewicht, wird aber von überraschend vielen Radlern sehr selten genutzt. Die Hightech-Variante ist ein Rücklicht mit eingebautem Radar, das dann, wenn sich ein Auto von hinten nähert, am Radcomputer Alarm schlägt. Auf dem Display des Computers ist dann zu sehen, wie weit das Auto noch weg ist. Manche Fahrradradare lassen dann, wenn das Auto auf 20 Meter herangekommen ist, auch noch das Rücklicht hell aufleuchten. Und die Luxusvariante schaltet dann eine eingebaute Kamera ein, damit, falls etwas passiert, das Kennzeichen des Autos festgehalten wird. Und wenn nichts passiert und das Auto vorbei ist, dann gibt's Entwarnung. Vorsichtige Radfahrer fahren auf der Straße so weit rechts wie möglich. Sie können also, wenn es eng wird, kaum noch weiter ausweichen. Das müsste dann halt der Autofahrer machen. Oder es greift in Zukunft ein Sicherheitssystem im Auto ein, so ähnlich wie der Spurhalteassistent, den es heute schon gibt. Der könnte zumindest theoretisch zu einem Fahr-nicht-zu-nah-am-Radfahrer-vorbei-Assistenten erweitert werden. Und vielleicht, so E-Bike-Forscher Wrede von der Hochschule Pforzheim, könnten eines Tages smarte Autos mit entsprechend smarten Fahrrädern in Krisensituationen auch elektronisch Kontakt aufnehmen, um physischen Kontakt, sprich einen Unfall, zu verhindern.
Ja, es gibt natürlich viele Zukunftsideen. Es gibt zum Beispiel Bike2X oder Car2X, das heißt, dass verschiedene Verkehrsteilnehmer über Funk miteinander kommunizieren und gegenseitig die Position austauschen. Und wenn ich das flächendeckend hätte, das müssten natürlich dann alle Autos haben und alle E-Bikes, dann könnte man sich vorstellen, dass ein Auto sozusagen automatisch oder der Fahrer darauf hingewiesen wird, dass er mehr Abstand halten soll oder durch einen Fahrassistenten auch automatisch mehr Abstand vorgegeben wird. Das ist aber Zukunftsmusik. Da kenne ich jetzt kein konkretes Projekt, ehrlich gesagt.
Auch wenn das Fahrrad, so wie es heute daherkommt, vom Prinzip her eine uralte Sache ist und E-Bikes den Markt mehr und mehr beherrschen. Auch das motorlose Fahrrad, das Biobike, wird weiterentwickelt. Es gibt immer wieder neues, leichteres Material. Die Reifen rollen mit immer weniger Widerstand und die Schaltungen, wenn man sie denn nutzen mag, werden präziser und leichter auf den jeweiligen Fahrer und die Strecke anzupassen. Die Fahrradkette, die man immer wieder reinigen und fetten muss, kann, wer will, beim nächsten Radkauf durch einen wartungsarmen Gummizahnriemen ersetzen. Den Zweiflern, die sagen, das Fahrrad, das ist doch fertig entwickelt, da kommt nichts mehr, denen hält Fahrradexperte Gunnar Fehlau einiges entgegen.
Wir haben in den letzten 30 Jahren das Fahrrad vom Drahtesel eben zu einem zeitgemäßen Hightech-Produkt gemacht. Das heißt, diese großen Technologiesprünge, die wir in den letzten Jahren hatten, die würde ich jetzt für die nächsten Jahre in der Taktung nicht erwarten. Aber wir warten alle in allen Branchen auf den nächsten Akkutechnologiesprung. Das Handy hatte den großen Durchbruch mit den Lithium-Ionen-Akkus. Das war just durch Zufall genau der Moment, in dem der Akkuschrauber zum großen Rennen ausholte, das Laptop und auch das E-Bike. Fahrradtechnik, natürlich werden sich die Dinge im Detail nochmal verbessern, aber da erwarte ich für die nächsten Jahre nichts, was sich jetzt nicht schon abzeichnet. Also die Funkschaltung, die ist da, bei der Beleuchtung ist viel da. Es geht oft darum, dass die Dinge aus sehr, sehr exklusiven Preisbereichen in die Breite sich demokratisieren und bezahlbarer werden. Und dann kommt das Große, was sich jetzt noch keiner vorstellen kann. Das ist ja das Spannende an der Zukunft.
Das war die SWR aktuell Langstrecke zum Thema Radfahren sicher auf dem Weg in die Zukunft. Am Mikrofon war Stefan Eich.